Hallo und herzlich willkommen. In dieser Folge wird es sehr viel um meine Kurven gehen.
Weil es war lustig.
Eigentlich würde ich es gerne rausschneiden, aber es bleibt drin.
Es war lustig.
Freddy, möchtest du vielleicht... Das war lustig. Was auch sehr lustig war, war Freddys Halloween-Fail. Oder sollen wir den rausschneiden?
Ja, jetzt habe ich gerade ein bisschen Angst, dass meine Nachbarn hinterher hören und das dann wissen, was ich gemacht habe, während sie vor der Tür standen. Das wäre dann natürlich auch irgendwie ziemlich unangenehm. Aber eigentlich, warum sollten meine Nachbarn unseren Diabetes-Podcast hören? Oder?
Glaube ich nicht.
Ah, ja, also vielleicht schneiden wir es noch raus. Ansonsten werden wir in dieser Folge, und das war wirklich richtig spannend, mit einem Experten zum Thema Yoga sprechen. Und zwar hatten wir im Interview Professor Dr. Holger Kramer. Er wird intern tatsächlich auch Yoga-Professor genannt. Er ist Mediziner, der allerdings in Sachen alternative Medizin auch forscht. Zum Beispiel eben, was kann Yoga mit unserem Diabetes machen? Und das ist sehr, 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 sehr viel. Deswegen muss man unbedingt mal mit ihm drüber quatschen.
Und selbst Freddy war danach ready für die Mathe. Holger war super, wir waren so ein bisschen.
Typfrage, dein Diabetes-Podcast mit Kim Stoppert und Freddy Schürheck.
Ich zitiere Kim Stoppert von vor 2 Sekunden. Freddy, ich habe dir so viel zu erzählen und ihr seid alle mit dabei. Hallo alle, erstmal mein Name ist Freddy Schürheck, ich habe Typ 1 Diabetes.
Mein Name ist Kim Stoppert, ich habe Typ 2 Diabetes und einen Sensor. Du kannst ihn nicht sehen, aber hier unter dem Pullover am linken unten Oberarm im unteren Bereich, da ist er. Klack, klack, klack.
Und? Wie ist es?
Ich habe ihn gesetzt und in diesem Leaflet, was ich bei der DIGAS, der digitalen Gesundheitsanwendung, die ich jetzt habe, also eine App auf Rezept, bei der ich 2 Wochen einen Sensor tragen darf, da stand ganz groß drin so ein FAQ, ne? So, ja, warum ist denn die Nadel so groß? Und dann wurde erklärt, ja, bla bla bla, tut nicht weh, blub. Und ich habe das gesehen und dachte, ich habe 10 Monate lang Nadel gespritzt. Die soll mir hier nicht erzählen, als ob ich diese Frage stelle. Und dann habe ich den Applikator so aufgeschraubt und dachte, oh, die Nadel ist echt lang. Jetzt verstehe ich, warum das da in diesem Leaflet steht.
Aber du hast doch den gleichen Sensor wie ich, oder?
Ja, genau. Ja. Und für alle, die das jetzt hören, no panic, ich habe das da reingestempelt, wie so ein Stempel, das war super easy, es hat null wehgetan. Ich habe das schon nach 5 Minuten vergessen, dass ich dieses Ding trage. Ich habe natürlich gedacht, so wie man das bei der Impfung macht, ja, ich nehme nicht den rechten Arm. Ich nehme den linken Arm, weil ich bin ja Rechtshänder. Ich mache ja mit rechts alles. Was ich aber nicht vergessen habe, ist, weil ich mit rechts alles mache, trage ich das Baby immer links. Es hat keine 24 Stunden gedauert und dieses Kind hat herausgefunden, Moment mal, da ist was zum Knibbeln und zum Festhalten. Und ich habe die ganze Zeit das Baby immer so von der einen auf dem anderen Arm und es war anstrengend, aber er hat gehalten, er hält auch noch, er muss auch noch bis nächste Woche halten.
Aber guter Punkt, genau. Weil es stimmt, ich habe mir nie drüber nachgedacht, an welchen Arm ich das mache. Ich wechsle das ja auch einfach immer ab, also ja, da, wo es dann war, dann eben wieder an den anderen Arm. Aber stimmt, klar, dass man natürlich als erster Impuls denkt, es ist wie beim Impfen, ist es aber natürlich gar nicht, weil das tut ja hinterher überhaupt gar nicht weh, sondern tu es wirklich dahin, wo du sonst nicht irgendwie viel damit in Berührung kommst. Weil das ist es eher, das ist ja das, wo wir schon oft im Sommer drüber gesprochen haben, wenn man dann irgendwie so verschwitzt ist und dann bleibt man irgendwie mit dem Ding, weil man den Arm so nackt hat, irgendwo hängen oder so, das ist dann eher blöd. Oder wenn das Baby dran knibbelt.
Ja, wenn das Baby dran knibbelt.
Aber Impfarm gibt es nicht.
Aber Gott sei Dank habe ich überall längere Pullover, weil ich glaube, die Große, die wäre jetzt schon wieder mit, was hast du da? Darf ich mal gucken? Kann ich das mal abmachen und so? Gott sei Dank ist jetzt Pulloverzeit. Das heißt, ihr ist das noch gar nicht aufgefallen.
Ne? Ja, ansonsten warte ich noch darauf, dass sie das sagt, was mein Chef damals in Frankfurt zu mir gesagt hat. Wir zitieren immer wieder gerne. Freddy, kann man dich da leiser stellen? Nein.
Also, es ist eine digitale Gesundheitsanwendung, bei der man quasi 2 Sensorwochen macht. Mhm. Und diese App sammelt dann Daten. Man muss seine ganzen Mahlzeiten tracken. Diese App spiegelt quasi, ich kann dir das mal ganz kurz zeigen, die spiegelt quasi die Kurve, genauso wie wir das vom Sensor kennen. Schau, hier oben siehst du dann, da ist mein Frühstück angezeigt und dann kommt da der rote Strich.
Oh. Ja.
Genau. Und genau, dadurch sammelt die Daten. Und nach 2 Wochen, wenn der Sensor ab ist, muss man sein Essen weiterhin tracken und eine KI generiert quasi die Kurve. Da bin ich sehr gespannt, ob das wirklich so klappt. Ich habe bei der Firma schon angefragt und haben gesagt, hey, kann ich auch einfach noch einen Sensor privat kaufen und die App weiter mit Daten füttern? Kann ich weiter blutig messen und zum Beispiel immer meinen Nüchternwert oder ein paar Mal die Woche meinen Nüchternwert eintragen? Nein, das finde ich schon mal nicht so geil, weil... Finde ich auch komisch. Ich habe jetzt
Finde ich auch komisch, hä? Das ist doch eigentlich gut, da bist du halt strebermäßig unterwegs. Warum soll das denn nicht funktionieren?
Ja, pass auf, ich habe ja jetzt blöderweise auch einen KI-Experten auf der Couch sitzen. Ich bin mit einem verheiratet. Ich habe gefragt so, warum nicht? Und er so, keine Ahnung, macht eigentlich keinen Sinn. Ist eigentlich geil so. Ja. Ja, weiß ich nicht. Vielleicht, weil der Sensor jetzt von der Krankenkasse übernommen wird, aber alles andere wird nicht von der Krankenkasse übernommen. Und da muss man das irgendwie... Das muss man vielleicht teilen. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung.
Okay.
Was sie diese App hat, und das finde ich ganz cool, sie hat Experimentierideen. Ich kann dir mal sagen, es gibt 4 Experimente, die man machen kann. Ein Experiment werde ich nicht schaffen. Da soll man 5-mal das gleiche essen zur gleichen Uhrzeit und immer eine andere Beilage. Mhm. Das schaffe ich in diesen 2 Wochen nicht. Weil ganze 5-mal das gleiche essen. Lecco mio, ey. Aber ich habe den Müsli-Test gemacht. Pass auf, zeige ich dir. Da kann man verschiedene Rezepte, die die App vorschlägt, in Sachen Müsli ausprobieren. Immer morgens ungefähr zur gleichen Zeit, danach 3 Stunden nichts essen. Und dein eigenes Müsli kannst du auch benutzen. Und dann werden die Kurven so schön säuberlich übereinander gelegt. Das heißt, das eine Müsli wurde gelb markiert, das eine wurde rot markiert, das eine grün, das andere blau. Und dann hat man halt diese ganzen Kurven und sieht, ach guck mal, bei dem Müsli ist mein Blutzuckerspiegel nicht so stark angezogen.
Guck mal, das blaue Müsli ist bei dir super. Was ist das für ein Müsli? Das ist ja wirklich fast flach.
Ja, das war Chia-Müsli, muss ich sagen, war leider auch das, was am wenigsten gut geschmeckt hat.
Und was ist das rosafarbene? Weil das hat schon einen ordentlichen Berg hinterlassen.
Genau, das war ein Standard-Müsli mit Standardmilch. Also weißt du, so ein Packungsmüsli, wie man es im Geschäft kriegt. Ich fand das grüne Müsli sehr gut. Das hat so einen kleinen Berg und flacht dann ab.
Und was war das für eins?
Das war Himbeeren, Milch und dann war das eine Mischung, die ich in der Pfanne ein bisschen rösten musste. Das war leider ein bisschen aufwendig. Das waren Nüsse, Sojaflocken und gepoppt Quinoa mit ein bisschen Erythrit. Kommt auf jeden Fall in mein Repertoire, weil das war wirklich lecker, auch wenn es ein bisschen aufwendig war. Aber das konnte man abends gut vorbereiten und getrennt.
Also das klingt doch super. Poste doch nachher mal bei uns in der Insta-Story, bei Typfrage_der Podcast. Könnt ihr uns ja bei Instagram reinfolgen, könnt es auch immer gerne schreiben, eure Erfahrungen mit Diabetes, eure Diabetes-Story. Dann könnt ihr hier zu unserem Dia-Buddy der Woche werden. Und vor allen Dingen kann Kim dann mal da zeigen, wie die Kurven bei ihr aussehen. Und ihr habt vielleicht andere Vorschläge, was man gut frühstücken kann, mit was ihr eine gute Erfahrung bisher immer gemacht habt. Ich schwöre ja weiterhin auf griechischen Joghurt mit Haferflocken.
Ey, griechischer Joghurt mit ein bisschen Haferflocken macht gar keinen Peak. Den kann ich super als Betthupferl essen, habe ich gemerkt. Daher ist es super gut, mal so einen Sensor zu haben. Schade, dass es nur 2 Wochen sind, sage ich euch ganz ehrlich, weil ich hätte noch gerne mehr Experimente gemacht.
Gut, Kim, aber dann musst du vielleicht wirklich tatsächlich selbst ins Invest gehen und...
Ja, aber dann habe ich nicht so schöne Kurven, die übereinander sind.
Ach so, wie mit dieser App jetzt, ja, das stimmt.
Ja, genau.
Ja, die musst du dann halt selber dir hinterher ausdrucken und zeichnen und so.
Ich habe auch ein bisschen Kritik an der App, aber vielleicht machen wir das mal wann anders. Und passt auf, wenn ihr diese App habt, sie heißt Glucura, könnt ihr uns ja auch mal eure Erfahrungen damit schicken und wir machen dir so ein kleines Review.
Machen wir.
Poste ich auch später noch bei Instagram und dann machen wir so ein kleines Review hier.
Du hast ja jetzt noch eine Woche, hast du noch vor dir, oder? Wie lange noch? 1,5?
Ja, ungefähr eine Woche.
Okay.
Ungefähr eine Woche.
Aber ich finde es schön, weil du gerade so aufgeregt hier auch fuchtelst und alles im Videocall und so strahlst wie so ein Kind an Heiligabend, das was ausgepackt hat und jetzt ganz stolz mit seinem neuen Spielzeug spielt. Und jetzt sind wir alle gespannt, ob Kim in der Woche immer noch begeistert ist oder es ist wie bei den Kids an Heiligabend, dass das Spielzeug schon halb kaputt in der Ecke liegt und nicht mehr angepackt
wird. Na, es ist ja schon eine Woche dran. Es ist ja schon eine Woche dran. Also eine Woche lang hat das Spielzeug, in Anführungszeichen, schon funktioniert.
Ja, wo wir gerade bei Kids sind, muss ich noch kurz meinen Fail der Woche zugeben. Wir haben ja letzte Folge viel über Halloween gesprochen, darüber, was man so für Candy oder du hast tatsächlich Candle manchmal gesagt, Candle man den Kids an der Tür gibt. So, und dann hatte ich das zwar auf dem Schirm, dass Halloween ist, weil wir ja auch drüber gesprochen haben und eigentlich hatte ich auch vor, noch Süßigkeiten zu kaufen. Dann habe ich es aber irgendwie wegen der Arbeit verschwitzt und dachte noch, egal, ich habe noch ein paar Riegel zu Hause. Bei uns
klingelt
nie jemand, ja, wie du da bist, bei uns klingelt nie jemand, bis auf wirklich die direkte Nachbarin. Und das ist ein Mädel, die jedes Jahr mit ihrem besten Freund klingelt. Hatte ich ja, glaube ich, sogar erzählt.
Ja, genau.
So, und dann bin ich schnell nach Hause, hatte die 4 Schokoriegel, die ich noch hatte, in so eine große Schüssel gepackt, weil ich dachte, es sieht dann so aus, als wäre die schon halb leer, weil alle Kids schon geklingelt haben, weißt du? Man ist ja... Ne? Gut, dann klingelte es irgendwann. Ich hatte meine 4 Riegel parat, beziehungsweise es waren nur noch 3, weil mein Freund zwischendurch einen davon gegessen hat, weil er nicht verstanden hat, dass das die nicht für ihn sind. Und dann klingelt's Und ich gehe hin und habe zum Glück erst noch durch den Türspion geguckt. Und Kim, weißt du, was passiert ist?
Es waren 4 Kinder.
Es waren 6. Es waren 6 Kinder. Und was soll ich dann machen? Was hättest du in meiner Situation gemacht jetzt?
Ich glaube, aufmachen und die Wahrheit sagen ist besser als nicht aufmachen. Hast du nicht aufgemacht?
Ich habe nicht aufgemacht. Ich konnte es einfach nicht. Ich konnte nicht aufmachen, um denen dann zu sagen, dass ich zu wenig Süßigkeiten habe. Das tat mir dann so leid, weil ich dachte, das ist ja, weil ich habe dir ja auch noch gesagt, man erinnert sich ja dann an die Geschichten. Man weiß noch, welcher Nachbar die hässlichen Nüsse eingegeben hat und wer einen Fünfer gegeben hat und sowas. Und Geld geben macht, also mein Freund sagt, warum hast du nicht Geld gegeben? Ich sagte, weil ich das nicht schön finde. Das habe ich als Kind auch immer furchtbar gefunden. Also habe ich die Tür nicht aufgemacht, habe so getan, als wären wir nicht zu Hause. Dann haben sie nochmal geklingelt. Dann kam irgendwann aus dem Zimmer meines Freundes der Ruf, es hat geklingelt, hast du nicht gehört? Und ich so, shh. Ja, und dann bin ich schnell zu ihm im Zimmer, habe die Tür hinter uns verschlossen, habe ihn gebrieft, dass wir ab jetzt also wirklich keinen Mucks mehr von uns geben und einfach nur hoffen, dass die Kids schnell verschwinden. Dann waren die Kids irgendwann weg. Es tat mir wirklich, wirklich, wirklich leid. Und dann habe ich tatsächlich die Schüssel mit den 3 Riegeln, die ich hatte, bei ihr vor die Tür gestellt. Weil ich dachte, so, dann, also wird sie ja wissen, dass die von mir kommen und dass ich halt zufällig einfach gerade nicht aufmachen konnte. Kim, was sagst du? Bist du sehr enttäuscht von mir jetzt? Du guckst so.
Finde ich krass, hätte ich dir nicht zugetraut. Aber ja,
okay. Ich finde es auch richtig schlimm.
Bei uns war es ja so, ich habe gesagt, ich hatte letztes Jahr das erste Mal nichts besorgt und dann haben Leute geklingelt. Und diesmal hatte ich echt viel besorgt und war aber dann in der Kita Elternabend und kam zurück und sagte zu meinem Mann, und haben sie geklingelt? Und mein Mann sagt, ich habe 4-mal geklingelt und habe mir 4-mal was geholt. Bei uns war keiner. Das war keiner da. Naja gut, aber wir hatten auch keine Halloween-Deko.
Ja gut, also wir hatten auch keine Halloween-Deko. Naja, wie gesagt, ich habe jetzt dem Nachbarskind die 3 Riegel, die ich hatte, neben den Kürbis gestellt, den sie vor der Tür stehen hatte. Und sie haben es auch gefunden. Der Nachbar hat uns dann nämlich geschrieben, sie hat sich sehr gefreut über die Halloween-Sachen.
Okay.
Aber ansonsten hätte ich es nicht übers Herz gebracht, mein Gesicht zu verlieren. Weißt du, ich bin wirklich ein guter Schenker. Gerade mit Kids und so. Ich bin in meinem Umkreis die liebste Tante, weil ich das immer stimmt. Was dabei habe. So. Und dann den Kids auch.
Kann ich bestätigen, meine Kinder wurden auch schon reichlich beschenkt.
Ne, weißt du, das hätte ich nicht. Und dann habe ich mich halt versteckt. Und das Witzige war, dass ich wirklich aber erst in dem Moment, wo ich mich versteckt habe, erst dann verstanden habe, dass früher, wenn ich immer unterwegs war als Kind und irgendwo geklingelt habe und dann ja immer wirklich dachte, dass voll viele Nachbarn einfach nicht da sind. Erst da fiel es mir wie Schuppen von den Augen, wirklich jetzt mit 37 ist mir aufgefallen, die haben uns wahrscheinlich damals auch verarscht, die haben sich auch im Arbeitszimmer des Freundes versteckt. Die hatten vielleicht auch nichts gekauft, oder?
Bestimmt. Das machen bestimmt viele Leute.
Kommen wir kurz nochmal zurück zum Thema Diabetes. Leute, ich habe eine Dia-Kenntnis der Woche und die wird uns allen gefallen.
Dia-Kenntnis der Woche.
Kim, vielleicht hast du die Nachricht sogar gesehen. Wir sind ganz nah dran am smarten Insulin.
Ja, nee, habe ich nicht.
Also wir haben ja schon öfter drüber gesprochen. Was ist nochmal smartes Insulin?
Das sind Tabletten, die quasi gefaltetes Insulin enthalten. Und die Idee ist, dass diese Tabletten bzw. Insulin selbst merkt, wenn es gebraucht wird und dann entfaltet es sich und es wirkt.
Ach, das gab es auch als Tabletten? Ich hatte es jetzt irgendwie als Spritze nur in Erinnerung. Aber ja, der Mechanismus ist tatsächlich der, zu denken, dass das Insulin, wenn es im Körper ist, dann irgendwann selbst entscheiden kann, jetzt muss ich gerade wirklich in Aktion treten und jetzt halte ich mich zurück. Damit wir dann eben im Körper von sich aus geregelt haben, wann muss eben der Blutzuckerspiegel ein bisschen wieder runter und wann muss er eher wieder hoch. Das heißt, man spritzt quasi nicht das Essen, sondern man spritzt oder man nimmt Insulin insgesamt auf und das entscheidet dann ganz smart, wie es ist, wie es sich weiterentwickeln soll, was natürlich mega ist. So, und die Kolleginnen und Kollegen, wollte ich schon sagen, aber das sind sie nicht ganz, aber die Leute von Novo Nordisk oder wie man das eigentlich ausspricht.
Kolleginnen und Kollegen.
An dieser Stelle nochmal der Hinweis, wir sind kein Fachpersonal. Wir sind kein medizinisches Fachpersonal, wir sind keine Diabetes-Experten.
Wir gehören auch nicht zur Pharmaindustrie.
Wir sind nur Kim und Freddy, die aus ihren Erfahrungen berichten und manchmal von Halloween und Verstecken im Arbeitszimmer erzählen. Genau, wenn ihr also irgendwas hier aus diesem Podcast mit in euer Diabetesmanagement übernehmen wollt, dann besprecht das vorher auf jeden Fall nochmal mit eurem Ärzteteam, denn wir sind wirklich hier sehr subjektiv und aus persönlicher Emotion heraus unterwegs. So, also auf jeden Fall, die dänischen Insulinhersteller von Novo Nordisk haben jetzt tatsächlich ein Insulin entwickelt, das tatsächlich smart sein soll. Das Insulin, was sie haben, funktioniert für die, die es getestet haben. Und jetzt darfst du raten, wer hat es getestet?
Mäuse?
Ja, und Schweine. Aber bei denen hat das gut funktioniert. Also die menschlichen Tests, die stehen noch aus. Aber wenn es soweit kommen könnte, dass wir tatsächlich smartes Insulin haben, ich glaube, sind wir uns alle einig, das wäre der absolute Gamechanger. Stellt euch das mal vor, ihr müsstet einfach nur noch irgendwas spritzen, nicht mehr dieses ewige Berechnen und nicht mehr dieses ewige Angst haben vor einem Unterzucker oder vor zu hohem Zucker. Oder das wäre doch toll.
Wenn es wirklich so gut funktioniert, wie es funktioniert, ja.
Typfrage, Tipp.
Ich bin auf der Suche nach einer Dia-Empfehlung oder einer Dia-Entscheidung, würde ich mal sagen.
Mhm.
Bist du bereit?
Mhm.
Also, beide Kinder sind jetzt in der Betreuung. Ich habe morgens ein paar Stunden Zeit für mich. Ich fange auch wieder ein bisschen an zu arbeiten, aber ich habe ein paar Tage die Woche wahrscheinlich zur freien Verfügung. Und frage mich jetzt, bin ich wirklich so motiviert und mache da Sport zu Hause oder gehe joggen, jetzt im Winter? Oder aber nehme ich nochmal Kohle in der Hand und melde mich in einem Fitnessstudio an? Ja.
Willst du jetzt ernsthaft von mir einen Tipp haben?
Freddy ist unentschlossen.
Ich, die ich dreimal im Jahr Bauch, Beine, Po mache.
Nö, ich kann das auch mit der Community klären.
Ja, ja, wirklich. Also ich glaube, da ist die Community der bessere Ansprechpartner.
Ja, gut, okay. Dann klären wir da. Dann wird es die Entscheidung über die Community.
Genau. Wir machen eine Abstimmung bei Instagram, wo wir ja auch schon deine Kurven posten. Sehr gut, sehr gut.
Meine Kurven.
Stimmt.
Ich poste dann auch noch meine anderen Kurven und ihr entscheidet, wo ich die Kurven demnächst kurviger mache.
So, wo wir gerade schon sportlich unterwegs sind, habe ich noch die Dia-Zahl der Woche mitgebracht, weil in dieser Folge soll es ja um Yoga gehen.
Die Zahl der Woche.
Was glaubst du, was ist Dia-Zahl der Woche?
30?
Nee, nicht ganz, aber stimmt, die 30 wird gleich auch in unserem Interview angesprochen werden. Nee, aber die 3,37 Millionen Deutsche haben 2022 Yoga gemacht. Und tatsächlich steigen die Zahlen jedes Jahr an. Das heißt, mittlerweile ist wahrscheinlich noch mehr. Es hat nur noch keiner nachgezählt, wer da alles mit dem herabschauenden Hund auf der Yogamatte hängt. Aber 3,37 Millionen Deutsche ist schon krass, ne?
3,3, ja. Das sind, oh Gott, Kim, lass es doch einfach, weil du nicht rechnen kannst.
Ja, das sind so, keine Ahnung, 2,5% der Deutschen oder so.
0,5. Nein. Bei 80 Millionen?
Doch, es gibt 80 Millionen Deutsche.
So, dann sind wir bei 8, sind wir bei 10, das hast du recht. Oh Gott, siehst du?
Ja, keine Ahnung. Also an dieser Stelle der Hinweis, wir sind kein mathematisches Fachpersonal. So, aber kommen wir jetzt dann direkt nach der Dia-Zahl der Woche zu unserem Experten heute in der Folge.
Professor Dr. Holger Kramer, der ist in Tübingen tätig und beschäftigt sich dort mit Komplementärmedizin. Schwerpunkt Yoga. Was das alles ist und was Yoga jetzt kann und macht mit unserem, oh Gott, guck mal, habe ich schon seit einem halben Jahr nicht mehr gemacht, den Fehler.
Ach so, warst du wieder bei Daddy, das Diabetes.
Ja, oh Gott.
Ach, Kim.
Was Yoga macht mit unserem Diabetes, das erfahrt ihr jetzt. Hallo und schönen guten Morgen, Professor Dr. Holger Kramer, so der ganze Titel.
Hallo, guten Morgen.
Wobei wir uns gerade schon darauf geeinigt haben, dass wir hier beim freundschaftlichen Du sind. Also Holger, schön, dass du bei uns zu Gast bist heute. Erklär doch gerne mal unseren Hörerinnen und Hörern, was du eigentlich beruflich machst.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich habe vor knapp 15 Jahren mein Psychologiestudium beendet und bin seitdem in der Medizinforschung, und zwar in einem besonderen Feld, und zwar im Bereich der Naturheilkunde und Komplementärmedizin. Das heißt, wir beschäftigen uns mit Methoden, die noch nicht zum Standardkanon der Medizin gehören, die aber in der Bevölkerung sehr viel nachgefragt werden. Zur Komplementärmedizin gehören sehr viele Bereiche. Mein persönlicher Schwerpunkt sind die nicht medikamentösen Verfahren. Also wir beschäftigen uns vor allem mit Dingen, die man als Mensch zur Therapie, zur Prävention selbst machen kann, wie zum Beispiel Yoga, Meditation, Achtsamkeit.
Und heute wollen wir uns vor allen Dingen über Yoga unterhalten. Ab und zu nennt man dich auch den Yoga-Professor. Wie
Das kommt nicht
findest du
von
das
mir.
überhaupt?
Das ehrt mich natürlich, weil es natürlich schon heißt, dass mir da eine gewisse Fachkompetenz zugeschrieben wird. Und Yoga ist tatsächlich auch ein sehr wichtiger Schwerpunkt. Das natürlich verkürzt es ein Stück weit, weil wir uns mit verschiedenen Methoden beschäftigen und nicht ausschließlich mit Yoga. Aber ich kann damit sehr gut leben, weil es tatsächlich ein Bereich ist, den ich persönlich auch sehr spannend finde, solange nicht vergessen wird, dass unser Feld natürlich noch mehr bereithält.
Jetzt ist es so, dass Yoga ja häufig in die Esoterik-Ecke gedrängt wird. Du beschäftigst dich damit wissenschaftlich. Was kann Yoga denn gesundheitlich leisten?
Das Spannende am Yoga ist, was mich auch fasziniert in der Beschäftigung, ist, dass es ein sehr breites Anwendungsfeld gibt. Also das beginnt bei Dingen, die vielleicht nicht so überraschend sind, wie chronische Schmerzen. Zum Beispiel beim chronischen Rückenschmerz ist Yoga sehr gut untersucht, dass wir dort eine gute Wirkung haben. Geht über begleitende Krebstherapie, natürlich nicht zur Heilung der Krebserkrankung, aber zur Linderung der Begleitsymptomatik zur Verbesserung der Lebensqualität bis hin zu sogenannten Zivilisations- oder Lebensstilerkrankungen wie Herzerkrankungen, Stoffwechselerkrankungen, Übergewicht, also Dinge, die wir mit unserem Verhalten beeinflussen können, aber auch zum Beispiel psychische Symptomatik haben wir eine ganz gute Evidenz, dass Yoga zum Beispiel bei Stress oder Depressivität helfen kann. Also das Feld ist erstaunlich breit.
So, und jetzt bist du eben hier bei uns im Diabetes-Podcast. Was bedeutet, und wir hören es auch schon raus, auch bei Diabetes kann Yoga eine bestimmte Wirkung haben. Und es gibt da tatsächlich auch schon einige Studien dazu. Nimm uns mal gerne gerade gedanklich mit. Wie kann Yoga Menschen mit Diabetes helfen?
Genau, die Studienlage ist relativ gut. Ich sage relativ, weil sie definitiv nicht erschöpfend ist. Also wir haben Bereiche in der Yoga-Forschung, wo ich sagen würde, da sind wir schon sehr weit. Im Bereich Diabetes haben wir eine gute Datenlage, die wirklich verspricht, dass Yoga unterstützend helfen kann. Es ist noch nicht so, dass wir sagen, wir wissen da alles drüber und die Datenlage ist tatsächlich hinreichend. Aber sie ist tatsächlich in vielen Bereichen sehr vielversprechend. Tatsächlich aber fast ausschließlich im Bereich Typ-2-Diabetes. Es gibt ganz wenig Studien im Bereich Typ-1-Diabetes. Die es gibt, sind durchaus positiv, was die Laborsymptomatik vor allem, die Laborwerte vor allem angeht. Aber da würde ich sagen, da sind wir noch komplett am Anfang. Im Bereich Typ-2-Diabetes gibt es eine relativ gute Datenlage mittlerweile, dass die im Bereich Fastenglucose, also Fastenzucker, im Bereich HbA1c, also der sogenannte Langzeitzucker, dass wir da eine gute Reduktion erreichen, die tatsächlich auch relevant ist. Dass wir also, wenn wir Yoga vor allem begleitend zur medikamentösen Diabetestherapie einsetzen, dass wir da eine gute Verbesserung der Laborwerte sehen können, aber auch begleitende Dinge wie zum Beispiel der Fettstoffwechsel, dass der verbessert wird. Und auch tatsächlich in dem Bereich, dass wir sagen können, die Insulinresistenz, also ein wichtiges Symptom sowohl von Diabetes als auch von verwandten Symptomen oder Syndromen wie dem metabolischen Syndrom, sehen wir eine Verbesserung und allgemein auch eine Verbesserung der Lebensqualität. Die Frage nach dem Wie ist natürlich spannend. Also das ist ja nicht die Frage, was kann es machen, sondern auch wie funktioniert das Ganze. Und da ist es so, dass Yoga zunächst natürlich einmal eine Form körperlicher Aktivität ist, wo wir wissen, dass körperliche Aktivität generell für den Insulinstoffwechsel, den Zuckerstoffwechsel förderlich wirkt. Yoga geht darüber aber tatsächlich noch hinaus, indem es eine Komponente von Atmung und Meditation gibt, wo wir auf Stress einwirken können, was ja auch mit Diabetes in Verbindung steht. Und Yoga geht häufig auch einher mit einer veränderten Ernährung, was es tatsächlich etwas umfassender macht als nur Sport, wie Yoga häufig ja auch angesehen wird.
Wir Menschen mit Diabetes, wir haben so einen Faible für Zahlen, musst du wissen, Holger. Einfach weil wir jeden Tag mit unseren eigenen Zahlen konfrontiert sind. Das heißt, können wir das mal gerade exemplarisch zumindest ein bisschen mit Zahlen auch unterfüttern? Ich habe zum Beispiel gelesen, es gab eine Studie mit 2000 Typ-2-Patientinnen und Patienten, die dazu geführt hat, dass tatsächlich der Nüchternwert um bis zu 30% reduziert worden ist. Was natürlich eine krasse Zahl ist. Hast du auch so exemplarisch ein, zwei Zahlen, die dir so beim Thema Diabetes und Yoga direkt immer in Kopf kommen, die du beeindruckend fandst oder überraschend gefunden hast?
Die Zahlen gehen tatsächlich in eine ähnliche Richtung, dass man sagt, man findet insgesamt so 30% ist schon eine relativ hohe Zahl tatsächlich, aber dass wir in einem Bereich von 15 bis 30% bei verschiedenen Parametern sind, das lässt sich tatsächlich in verschiedenen Bereichen zeigen. Was ich sehr beeindruckend fand, ist eine sehr neue Studie, die erschienen ist zur Prävention von Diabetes. Die hat bis knapp 1000 Patientinnen und Patienten mit Prädiabetes eingeschlossen und hat zeigen können, dass die Anzahl der Betroffenen, die innerhalb von 3 Jahren einen manifesten Typ-2-Diabetes entwickelt hat, von 19% in einer reinen Lebensstilberatung auf knapp 11,5% mit zusätzlich Yoga reduziert werden konnte. Dass wir also da tatsächlich auch sehen, dass wir auch vorbeugend wirken können. Und ähnliche Zahlen sind vielleicht auch zu erwarten beim Manifesten mit einer Verbesserung. Aber das fand ich tatsächlich sehr beeindruckend, dass wir da auch in einem Bereich von ungefähr 30% sind in der Reduktion des Diabetesrisiko. Und es ist natürlich je nach Studie ist es sehr unterschiedlich. Man muss auch dazu sagen, nicht alle Yoga-Studien sind gut gemacht. Die sehr große Studie, die du angesprochen hast, genauso wie die Präventionsstudie, die kommen aus Indien. Und wir sehen, dass in Indien die Wirkung von Yoga größer sind als im Westen, also als in Europa und in den USA. Das heißt nicht zwingend, dass die Studien schlechter gemacht sind in Indien, aber häufig ist zum Beispiel das Yoga, das geübt wird, deutlich intensiver, dass man also sehr viel mehr Yoga in Anführungsstrichen verschreibt und dass das auch gemacht wird, weil Yoga einfach ein größerer Bestandteil der indischen Kultur ist. Und in Deutschland ist es einfach so, dass es schwierig ist zu sagen, man soll jeden Tag zum Beispiel üben.
Jetzt gibt es, glaube ich, in Indien sogar auch so eine Bewegung, das Stop Diabetes Movement, wo die sich mit speziellen Yoga-Übungen auch nochmal auseinandergesetzt haben in Sachen Diabetes. Du hast gerade gesagt, es wird verschrieben. Also kriegen die das da tatsächlich verschrieben vom Arzt?
Verschrieben war tatsächlich in Anführungsstrichen. Yoga wird meines Wissens nach weltweit normalerweise nicht verschrieben und auch relativ wenig von den Krankenkassen zum Beispiel bezuschusst. Also da ist es tatsächlich so, dass es leider da relativ wenig Möglichkeiten gibt, es zu verschreiben oder auch nur, dass es Geld zurückgibt von den Krankenkassen.
Für alle, die uns jetzt gerade zuhören und sagen, ja, da möchte ich doch jetzt natürlich auch den Yogakurs demnächst starten. Wie würdest du das denn empfehlen, eben als Professor von Yoga? Sollte man eher mit YouTube-Videos starten, um mal zu gucken, ob das für einen ist, oder mit Yoga-Apps, oder dann tatsächlich doch eher den Kurs, damit man nichts falsch macht?
Wir haben uns das einmal angeschaut, was Prädiktoren sind, also was Risikofaktoren sind für Verletzungen beim Yoga. Das sind Sachen, die häufig eher ausgeklammert werden, wenn man sehr auf die positiven Wirkungen schaut. Aber natürlich ist es bei allem, was man tut und vor allem bei allem, was körperliche Aktivität beinhaltet, so, dass auch ein Verletzungsrisiko immer besteht. Und wir haben gefunden, dass das Verletzungsrisiko höher ist, wenn man Yoga nicht gemeinsam mit einer oder einem Yoga-Lehrenden oder Yoga-Therapeutin erlernt, sondern ausschließlich mit zum Beispiel Videos oder auch mit Büchern, dass dann das Risiko erhöht wird, eine Verletzung davon zu tragen. So, das ist meine Empfehlung schon basierend auf den bisherigen Daten wäre, dass man für das Erlernen der Basics in irgendeiner Form eine Supervision sich sucht, also jemand, der mit draufschaut. Was sehr gut funktioniert, wenn es keine Lehrenden in der Nähe gibt, sind zum Beispiel auch Online-Kurse. Auch da gibt es eine gute Datenlage, dass das funktioniert und kein erhöhtes Verletzungsrisiko hat. Aber ausschließlich autodidaktisch zu lernen, würde ich tatsächlich nicht empfehlen. Wenn man die Basics einmal beherrscht, dann gibt es kein erhöhtes Risiko. Wenn man dann einmal sagt, okay, ich weiß jetzt, was ich mache, wo meine Grenzen sind, es hat auch mal jemand drauf geguckt, führe ich die Übungen korrekt aus, dann kann man sehr gut alleine weitermachen, wenn einem das mehr liegt. Aber für den Start würde ich tatsächlich einen Kurs oder auch Einzelstunden gibt es auch teilweise entweder online oder live empfehlen.
Jetzt haben die Figuren im Yoga, sage ich jetzt mal, ja so schöne klingende Namen wie den abwärts schauenden Hund, die schiefe Ebene, die Kobra, das Ganze, wenn man das zusammen macht, kann man dann noch in einem Sonnengruß kombinieren. Das klingt alles ganz toll. Einige dieser Übungen kennt man aber auch von der leichten Gymnastik. Was, und, also warum denn jetzt unbedingt Yoga? Und warum ist Yoga in den Studien oder wurde das mal untersucht, was, ob Yoga wirklich einen anderen Benefit hat als jetzt, sage ich mal, eine Rückengymnastik, wo der abwärts schauende Hund halt nicht abwärts schauender Hund heißt.
Grundsätzlich ist es so, dass es überhaupt nicht darum geht zu sagen, man muss jetzt Yoga machen. Also ich bin selbst auch kein Yoga-Lehrender. Ich habe da auch überhaupt keine Aktien drin, sondern es geht im Endeffekt darum zu gucken, wie kann ich mich selbst und wie kann ich Menschen, die unter bestimmten Symptomen oder Krankheiten leiden, in die Aktivierung bringen. Grundsätzlich ist es so, dass bei sehr vielen Erkrankungen gezeigt worden ist, wichtig ist, dass man irgendwie aktiv wird, dass man Sport treibt, dass man sich bewegt und was man da dabei macht, das sind dann eher Nuancen. Das ist zum Beispiel jetzt, wo du die Rückengymnastik ansprichst, bei chronischen Rückenschmerzen ist es gar nicht so wichtig, ob man jetzt Yoga macht oder eine Rückenschule zum Beispiel. Das wirkt sehr ähnlich. Oder auch, ob man zum Physiotherapeuten geht oder in den Yogakurs, konnte gezeigt werden. Das wirkt sehr ähnlich. Jetzt ist es so, dass manche Menschen zum Beispiel eine Rückenschule relativ unangenehm finden. Ich erinnere mich, ich habe das auch mal gemacht als Jugendlicher. Ich fand es nicht schön. Ich fand Yoga zum Beispiel für mich persönlich angenehmer. Es gibt aber auch Leute, die können mit Yoga überhaupt nichts anfangen, die es eher mit Esoterik assoziieren. Und wenn es nicht passt, dann kann man genauso gut zur Rückenschule gehen. Das heißt, man eröffnet eine Wahlmöglichkeit. Und darum geht es eigentlich. Es geht uns nicht um Alternativmedizin, dass wir sagen, lass das eine weg und mach dafür das andere, sondern dass man Möglichkeiten eröffnet, wo es Dinge gibt, die auch noch wirken. Was beim Yoga tatsächlich ein Unterschied ist zu vielen Sport- und Bewegungsarten ist, dass es nicht nur um die körperliche Aktivität geht. Ich hatte es eben schon angesprochen. Es gibt auch noch einen Lebensstilaspekt. Es gibt noch Atemtechniken, die meiner Meinung nach sehr wichtig sind für die Yoga-Wirkung. Es gibt Meditations- und Entspannungstechniken. Aber auch die körperliche Aktivität im Yoga wird anders ausgeführt als zum Beispiel in einem Fitnessstudio. Das heißt, es ist meist eine sehr ruhige Atmosphäre und es wird Wert drauf gelegt, mit der Wahrnehmung bei der Ausführung der Übungen zu sein, dass man also sehr deutlich wahrnimmt, was passiert gerade im Körper und sich dabei zum Beispiel nicht unterhält. Es läuft kein Fernseher parallel, sondern bleibt tatsächlich die Aufmerksamkeit bei der Ausführung der Übungen. Und es konnte in verschiedenen Bereichen gezeigt werden, dass diese Schulung der Körperbewusstheit und der Körperwahrnehmung auch zu einer veränderten Aktivität und veränderten Haltung im Alltag führt, also Haltung sowohl äußerlich als auch innerlich, und dass das wahrscheinlich auch eine positive Wirkung auf verschiedene Erkrankungen haben kann.
Lass uns noch abschließend über das Thema Yoga und Psyche sprechen, mal konkreter. Wir haben hier im Podcast tatsächlich oft schon über Diabetes und Psyche gesprochen, weil das ja tatsächlich ein Phänomen ist mit Diabetes Distress, was bis zu 40% der Menschen mit Diabetes betreffen kann, dass man eben auch psychisch auf einmal anfängt zu strugglen, aufgrund der Erkrankung, aufgrund der Umstellung im Alltag, aufgrund der Sorgen, die man sich macht. Was kann da Yoga vielleicht auch für eine positive Wirkung haben?
Yoga wirkt nachgewiesen sehr gut auf subjektiven Stress. Studien konnten zeigen, dass man eine sehr deutliche und sehr relevante Stressreduktion hinbekommt durch Yoga-Übung, dass also die selbst wahrgenommene Stressbelastung reduziert wird. Und viele Studien zeigen, dass das tatsächlich das Relevante ist, sowohl subjektiv als auch als Risikofaktor, dass es weniger darum geht, was passiert mir im Alltag, sondern wie gehe ich damit um. Und da bringt Yoga sehr viele Skills mit, dass man mit Stress anders umgeht und dadurch auch der wahrgenommene Stress reduziert wird. Und es ist ja bei Diabetes, aber auch bei vielen anderen Erkrankungen tatsächlich zwei Richtungen, in die man geht, dass man einmal sagt, natürlich ist Diabetes eine sehr stark psychisch belastende Erkrankung, die Stress mitbringt und gleichzeitig ist Stress natürlich auch ein Risikofaktor für eine Verschlimmerung der Symptomatik. Und es ist wahrscheinlich auch ein Wirkmechanismus, über den Yoga bei Diabetes wirken kann, dass wir Stress reduzieren.
Jetzt hast du vorher schon gesagt, dass du dich nicht nur mit Yoga beschäftigst, sondern deine Forschung, die Komplementärmedizin, ein sehr breites Feld ist. Was ist denn da für Menschen mit Diabetes bei deinem Forschungsfeld noch interessant, außer das Yoga? Wo können Menschen mit Diabetes sich vielleicht mal in Sachen Komplementärmedizin einlesen?
Generell ist die Komplementärmedizin deutlich fokussiert auch auf den Lebensstil, dass man also zum Beispiel sich sehr stark mit Ernährung und mit Bewegung beschäftigt, sodass es da natürlich auch Ansätze gibt, dass man über bestimmte Ernährungsformen eventuell eine Verbesserung von Diabetes erreichen kann, bis hin zum Beispiel zu sehr stark kontrolliertem Fasten. Das ist natürlich nichts, was man als Diabetiker selbst tun sollte, weil man dann natürlich auch Entgleisungen provozieren kann. Aber auch da gibt es eine beginnende Studienlage, dass sehr gezielt eingesetztes Intervallfasten oder Fasten eine Verbesserung erreichen kann. Hier wirklich ganz wichtig mit erfahrenen Therapeutinnen und Therapeuten, die auch wissen, wie Diabetes funktioniert. Und das sind vor allem Bereiche, wo man eventuell eine gute unterstützende Wirkung sehen kann. Es gibt auch Pflanzen, die eventuell eine Wirkung haben können. Da ist die Datenlage aber noch relativ am Anfang. Da gibt es tatsächlich nichts, wo man jetzt wirklich eine starke Empfehlung aussprechen würde.
Super,
Dann
Professor
vielen
Dr.
lieben
Holger
Dank.
Kramer. Vielen, vielen Dank. Unser Yoga-Professor der Herzen. Das war total spannend. Vielen, vielen Dank für alles.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut.
Also das war wirklich total spannend. Ich sag, wie es ist. Ich bin ja wirklich, also ich meine, brauche euch nichts vormachen. Ihr wisst alle, dass ich nicht sonderlich sportaffin bin. Aber wo der so spannend auch tatsächlich erzählt hat über Yoga und die verschiedenen Mechanismen, die da freigesetzt werden. Also ich bin kurz davor, auf die Matte zu gehen, Kim.
Ready for the abwärts schauender Hund.
Ja.
Freddy ist ready. Freddy ist ready. Und bei mir läuft schon wieder die Nase. Deshalb habe ich die Tage mal euch gefragt, hier, Vitamin C Booster, was macht denn ihr? Weil ich finde Ingwer-Shots sehr, sehr geil. Aber immer wenn man die kauft im Geschäft, erstmal ist es super viel Müll, weil das immer so kleine Dinger sind. Punkt 1. Punkt 2, da ist oft Saft hinzugefügt und das vermeide ich morgens, weil mein Nüchternzuckerhalt eh schon viel zu hoch ist. Was kann ich da machen? Selbst tätig werden. Ganz viele Leute haben mir Rezepte geschickt, die man im Thermomix machen kann. Das ist sehr lieb gemeint, aber ich habe keinen Thermomix. Hast du einen Thermomix? Na, komm, komm, wen frage ich? In dem Moment, wo ich dich gefragt habe, ich gemerkt, dass es das eine dumme Frage war.
Ja,
Entschuldigung.
doch. Das Problem ist nur, er macht leider keine Halloween-Süßigkeiten. Aber ansonsten ist er wirklich sehr
Also, du
funktional.
hast einen Thermomix?
Ja.
Du hast einen
Ach
Thermomix?
so,
Du
ja.
hast einen Thermomix? Okay.
Ja, also mein
Ich
Freund.
war ganz, also ja, da bin ich baff, dass du ein Küchenutensil hast, das ich nicht habe. Okay. Also, ich habe hier ein sehr schönes Rezept von Nidison. Oder von Mani. Mani wahrscheinlich. Ich habe ein Rezept von Mani bekommen. Frischer Zitronensaft, frischer Ingwer und Kurkuma. Alles im Standmixer zerkleinern, durch ein Sieb streichen, fertig ist der Saft. Und der Rest, der da so übrig bleibt vom Kurkuma und Ingwer, den kann man noch im Backofen trocknen und daraus dann später Tee aufgießen. Finde ich eine gute Idee. Werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren.
Ja, dann an dieser Stelle
Vielleicht am
vielen,
Wochenende.
vielen Dank für diesen Typ-Frage-Tipp,
Prost!
liebe Community. Prost an dieser Stelle sagen wir auch. Wir freuen uns auf die nächste Woche, auf die nächste Folge. Wir schreiben und hören uns alle natürlich bei Instagram, da wo wir Kimmys Kurven finden und wünschen euch noch einen ganz schönen Tag.
Tschüss.
Typfrage. Dein Diabetes-Podcast mit Kim Stoppert und Freddy Schürheck. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst uns gerne eine Bewertung da und abonniert uns.